Es war noch zur Zeit der DDR, da lebte drüben einer mit dem Namen Fritz. Also nichts Ungewöhnliches. Und er schrieb eines Tages eine Postkarte, eine offene Postkarte in den Westen zu seinem Freund mit dem Namen Franz. Auch nichts Besonderes. Aber er schrieb drauf: Lieber Franz, deine Pistole ist gut angekommen. Ich habe sie im Garten vergraben. 4 Wochen später schrieb er einen verschlossenen Brief wieder an den Franz und schrieb: Lieber Franz, jetzt kannst du die Tulpenzwiebeln schicken. Die Stasi ist inzwischen hier gewesen und die haben mir den Garten umgegraben. Dieser Mann konnte gut umgehen mit einem Garten. Das wusste er, wie er das gut organisiert. Wir wollen heute nicht über einen Garten nachdenken, sondern wir wollen uns etwas ganz Großes vornehmen, nämlich das riesige Universum. Und darüber wollen wir nachdenken. Was hat das eigentlich mit diesem faszinierenden Universum auf sich? Wir finden dort eine unzählbare Menge von Sternen, die bis heute noch niemand zu Ende gezählt hat, gar nicht möglich ist, so viele sind das. Und wenn wir das alles betrachten, dann stellt sich sofort eine Frage: Woher kommt eigentlich dieses Universum? Wie ist das entstanden? Gibt es einen Urheber? Muss es einen Urheber dafür geben oder kann das von ganz alleine entstehen, vielleicht durch eine Explosion, durch so einen Knall oder irgend sowas? Diese Fragen häufen sich und werden immer wieder gestellt. Diese Fragen werden nicht nur in den populärwissenschaftlichen Zeitungen diskutiert oder im Rundfunk und Fernsehen, sondern auch auf Fachkongressen der Astronomen beschäftigt man sich mit diesen Fragen. Ganz zentrale Fragen: Woher kommt eigentlich dieses Universum? Wie ist das gestaltet? Wie ist das strukturiert? Alle diese Fragen tauchen immer wieder auf. Es war im Dezember des letzten Jahres, da gab es einen großen internationalen Kongress von Astronomen in Paris. Und die haben auch über diese Fragen nachgedacht. Die Zeitung, die Zeit, hat sehr ausführlich darüber berichtet und sie haben einen langen Artikel darüber geschrieben. Und dort erschien ein großer Titel mit der Überschrift: Das große Gehubble um den Urknall. Da wird gehubbelt. Das hängt zusammen mit dem englischen Forscher Hubble. Und in dieser Zeitung, in diesem langen Bericht, stand dann Folgendes zu lesen. Ich will einmal einige Auszüge hier uns weitergeben. Da stand: Astronomen sind geduldige Menschen. Wer Entfernungen in Lichtjahren rechnet und Zeit in kosmischen Dimensionen misst, lässt sich von irdischen Hindernissen nicht so leicht abschrecken. Und so war die internationale Astronomengemeinde trotz des französischen Streiks vergangene Woche nahezu völlig nach Paris gereist. Schließlich mussten einige der drängendsten Rätsel des Universums diskutiert werden. Während draußen die Metros stillstanden und Blechschlangen die Pariser Straßen verstopften, durchzog den Saal 12 des UNESCO-Gebäudes ein Hauch von Unendlichkeit. In knapp 100 Einzelvorträgen ließen die Astronomen die jüngsten Bilder und Entdeckungen des Hubble-Weltraumteleskops Revue passieren. Wer dabei allerdings himmlischen Frieden und kosmische Harmonie erwartete, lag falsch. Bevor sich die Forscher dem neuesten schwarzen Loch, rätselhaften Quasaren oder neugeborenen Sternen zuwandten, stürzten sie sich streitlustig in die größte Kontroverse, die die Kosmologie derzeit zu bieten hat. Also da war was los auf diesem internationalen Kongress der Astronomen. Zusammen mit diesem Bericht über diesen Fachkongress hat einer einen Schöpfungsbericht geschrieben in Anlehnung an die Astronomie. Und wir merken unschwer den Zusammenhang mit dem biblischen Schöpfungsbericht, weil die Vokabeln dort vorkommen. Aber es ist ganz was anderes. Auch das möchte ich uns nicht vorenthalten, denn wir wollen uns ja in diese Szenerie einfach einmal ein Stück weit hineindenken. Und da hatte jemand Folgendes geschrieben. Am Anfang schuf Einstein die Relativitätstheorie. Und die Theorie war wüst und allgemein. Und es war finster in der Kosmologie. Und der Geist Einsteins schwebte über den Forschern. Und alle glaubten an ein unveränderliches Universum. Da blickte Edwin Hubble durch ein Teleskop und sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Hubble maß die Rotverschiebung der Galaxien und sah, dass die Rotverschiebung gut war. Da verband Hubble die Geschwindigkeit der Galaxien mit ihrer Rotverschiebung und erkannte, dass sich das Universum ausdehnt. Und Hubble sprach, es werde eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit der Galaxien und ihrer Entfernung. Und es sei eine konstante Beziehung. Und es ward so. Da nannten die Astronomen die Beziehung Hubble-Konstante und alle Galaxien entfernten sich voneinander. Und die Kosmologen erkannten, dass einst alle Galaxien vereinigt waren und der Kehrwert von Hubbles Zahl das Alter des Universums angab. Damit war die Urknalltheorie geboren. Und Hubble formte einen Schüler, Alan Sandage, mit Namen. Und Sandage vermaß die Konstante seines Meisters mit großer Genauigkeit. Und er maß einen Wert von 50. Und das Alter der Welt gab er mit 15 bis 20 Milliarden Jahren an. Da berechneten die Astrophysiker das Alter der Sterne aus ihren thermonuklearen Reaktionen. Und sie kamen auf ein Sternenalter von rund 16 Milliarden Jahren. Und siehe, alles hatte seine himmlische Ordnung. Und Arno Penzias und Robert Wilson maßen die kosmische Hintergrundstrahlung und deuteten sie als Spur des heißen Urknalls. Da war die Theorie wiederum glänzend bestätigt und die astronomischen Heerscharen jubelten. Aber jetzt kommt der Sündenfall. Doch Gérard de Vaucouleurs war listiger als alle Astronomen auf dem Felde. Und er sprach zu seinen Kollegen, sollte Hubble verboten haben, seine Konstante auf andere Art zu messen? Und er maß Hubbles Konstante auf seine Art und erzielte die Zahl 100. Da griffen auch die Kollegen zu ihren Teleskopen und ein jeder vermaß das All auf seine Art. Da wurden ihnen allen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass auf den Wert 50 kein Verlass sei. Und sie maßen Werte zwischen 70 und 80 und gaben das Alter der Welt mit 8 bis 10 Milliarden an. Da schien der Kosmos plötzlich jünger als seine ältesten Sterne. Und die Theoretiker jammerten und wehklagten. Und es war eine Zwietracht unter den Astronomen und keiner vertraute mehr der Konstante des anderen. Soweit einmal dieser Bericht, der doch einiges wiedergibt von dieser Diskussion an dieser Stelle. Warum sind wir auch alle so fasziniert von diesem Universum? Sind es die schönen Fotos, die wir zu sehen bekommen von den Saturnringen oder die schöne rote Oberfläche vom Mars oder die Bilder vom Orionnebel oder wenn wir per Bild eine Supernova zu Gesicht bekommen, die uns dann nachher alle begeistern? Geht es wirklich nur um ein paar astronomische Konstanten oder philosophieren wir gerne über ein Weltall, das wir alle nicht verstehen? Die Betrachtung des Universums und seiner Herkunft ist zutiefst mit unserer eigenen Frage verknüpft. Wer über die Frage des Universums nachdenkt und fragt, wer das kommt, stellt automatisch die Frage, ja, woher kommen wir denn? Das sind Fragen, die miteinander verknüpft sind. Und damit auch die Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Oder brauchen wir gar keinen Gott? Diese Fragen werden heiß diskutiert. Und wir begeben uns heute mitten in diese Diskussion hinein. Wir wollen mitdenken. Dostojewski hatte einmal gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre wurde gefragt, ob er eine Definition geben kann dafür, was Existenzialismus ist, also diese spezielle Richtung in der Philosophie. Und er gab eine Definition, wobei er den Satz von Dostojewski mit verwendete. Er sagte, Existenzialismus heißt, alle Konsequenzen zu ziehen aus dem Satz von Dostojewski, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Treffend geschildert. Genau das ist es. Das ist Existenzialismus. Ich ziehe alle Konsequenzen daraus, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Kann ich tun, was ich will. Der französische Schriftsteller Albert Camus schrieb, nicht Marx, sondern Dostojewski ist der Prophet des 20. Jahrhunderts. Und wollte damit sagen, mit diesem Satz hat er etwas Wichtiges ausgedrückt. Aber kehren wir zurück zu der Frage des Universums. Ich war vor einigen Wochen mit dem Auto unterwegs und fuhr durch eine Gegend, wo es kein Licht von einer Stadt gab, auch keine Straßenlaterne, sondern einfach so über Land. Das war mitten in der Nacht und es war wolkenfrei. Und ich sah einen wunderbaren Sternenhimmel. Der Mond war auch nicht da, der das noch überstrahlt, sodass also nur die Sterne zu sehen waren. Und da dachte ich, als ich das so sah, durch die Windschutzscheibe, da musste aussteigen. Das musste mal direkt genießen. Und so stieg ich aus, den Wagen stehen gelassen und blickte eine Zeit lang zu diesem Sternenhimmel. Und ich muss sagen, ich war fasziniert von dem, was ich sah. So klar war das zu sehen, diese Sterne, die Sternbilder, alles. Und sofort dachte ich nach, wer hat das gemacht? Wer ist eigentlich der Urheber dieser Sterne? Warum ist das so alles, wie das dort ist? Viele Dichter, Philosophen, Wissenschaftler haben über diese Frage nachgedacht. Stephen Hawking hat ein Buch geschrieben, eine kurze Geschichte der Zeit. Und er formuliert dort die Fragen, die wir auch haben. Er sagt, nach wie vor haben wir ein unstillbares Bedürfnis zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kommen. Und weiterhin sagt er, wir sehen uns in einer befremdlichen Welt leben. Wir möchten verstehen, was wir um uns her wahrnehmen und fragen, wie ist das Universum beschaffen? Welchen Platz nehmen wir in diesem Universum ein? Woher kommt es und woher kommen wir? Wir sehen, er verknüpft diese Frage hier sofort. Erkennt er sofort. Mit der Frage der Herkunft des Universums ist automatisch unsere Frage verknüpft, woher wir selber kommen. Das ist gar nicht zu trennen. Das hat er erkannt, obwohl er absolut gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Das formuliert er. Er erkennt, dass diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören. Aus der Fülle der unterschiedlichen Antworten, die die Menschen auf diese Frage gegeben haben, wollen wir jetzt einmal uns mit einer Reihe solcher Antworten beschäftigen. Wenn wir selbst zu einem Urteil kommen und Gewissheit haben wollen, müssen wir zunächst einmal hören, was die Menschen so gedacht haben zu dieser Frage. Und das ist ein weites Spektrum. Müssen wir zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Unsere historischen Vorfahren, wir nennen sie gern die alten Germanen, haben sich auch schon mit der Frage beschäftigt und sie fragten, was sind eigentlich die Sterne, wie ist das eigentlich? Und sie hatten folgende Idee. Sie sagten, sie hatten geglaubt an Walhall, also so einen Jenseits, und sie sagten, in Walhall ist es hell, da ist viel Licht. Und wo ist Walhall? Nun, jenseits unserer Erde. Und oberhalb unserer Erde gibt es so eine Käseglocke, die ist rübergestülpt. Dahinter ist Walhall. Und abends werden so ein paar Löcher durchgepickt, durch diese Wand. Und diese Löcher, die wir dort sehen, da sehen wir das Licht von Walhall. Und so haben sie die Sterne geschrieben. Da waren sie fertig mit dem Thema. Sie haben auch nachgedacht, wir sehen, und sie haben ihre eigene Lösung gefunden. Der deutsche Dichter Jean-Paul hat auch über diese Sternenwelt nachgedacht, und hören wir einmal hinein in die Gedanken, die er formuliert hat. Er sagt: Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott. Stummes, starres Nichts. Kalte, ewige Notwendigkeit. Wahnsinniger Zufall. Wie ist jeder so allein in der weiten Leichengruft des Alls? Das ist sein Kommentar dazu. In seiner Hymne an die Freude befasst sich auch unser bekannter Dichter Friedrich von Schiller mit dieser Frage. Und er schreibt dort in dieser Hymne: Was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie, zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet. Ihr stürzt nieder Millionen, ahnest du den Schöpfer Welt? Such ihn überm Sternenzelt. Übern Sternen muss er wohnen. Wir sehen, Schiller ist ergriffen von dieser Sternenwelt, die er beobachtet, und er formuliert das hier in diesen Sätzen. Und dann fragt er auch, wo kommt das her? Und er sagt, das muss einer gemacht haben. Er nennt ihn den Unbekannten, er kennt ihn nicht. Er weiß nicht, wer das ist. Aber es muss einer sein. Und wo ist er? Diese Frage versucht er auch zu beantworten. Wenn es den gibt, dann jenseits dieser Sterne. Noch weiter hinaus, da muss er thronen. Das war seine Antwort. Soweit ist er mit seinem Denken gekommen. Friedrich Nietzsche, der große Gegner des Christentums, hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt, mit diesem Gott. Und er schrieb ein Gedicht dem unbekannten Gotte. Kennt ihn auch nicht. Er schreibt dort: Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, heb ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer, mir Verwandter, ich will dich kennen, selbst dir dienen. Er merkt, da muss einer sein. Und er sagt, dich will ich kennen. Wo bist du? Er sucht offenbar, aber er hat keine Antwort. Er weiß es nicht. Es bleibt bei diesem Unbekannten, den er nicht kennenlernt. Steven Weinberg ist ein Nobelpreisträger für Physik, der sich auch mit diesen Fragen sehr intensiv beschäftigt hat. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die ersten 3 Minuten«. Und damit meint er die ersten 3 Minuten nach diesem angenommenen Urknall. Und dort schreibt er: Je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es auch. Er hat ein neues Buch geschrieben, Der Traum von der Einheit des Universums. Im 11. Kapitel befasst er sich nun auch mit der Frage nach Gott. Die ist nicht auszuklammern, wir sehen das. Man kann meilenweit in seinem Denken von Gott entfernt sein, diese Frage bricht immer wieder auf. Die werden wir nicht los, wir auch nicht. Solange wir durch dieses Leben gehen, die Frage nach Gott werden wir nicht los. Die ist geklammert an unser Leben. Im 11. Kapitel schreibt er Folgendes in seinem Buch. Falls es einen Gott gibt, der besondere Pläne mit den Menschen hat, dann hat dieser Gott sich wirklich große Mühe gegeben, sein Interesse an uns nicht sichtbar werden zu lassen. Es erschiene mir unhöflich, wenn nicht gar respektlos, einen solchen Gott mit unseren Gebeten zu behelligen. So schreibt er hier. Und dann sagt er weiter, je mehr wir an unserem Gottesbegriff herumtüfteln, um ihn plausibel zu machen, desto nichtssagender wird er. Er kommt nicht los von dem Gedanken an Gott und schreibt weiter über ihn. Er schreibt, seit David Zeiten haben die Sonne und die anderen Sterne ihren Sonderstatus eingebüßt. Wir wissen, dass sie Kugeln aus glühendem Gas sind, die zusammengehalten werden von der Gravitation und vor einem Kollaps bewahrt werden durch den Druck, der von der Wärme aufrechterhalten wird, die von thermonuklearen Reaktionen im Innern der Sterne ausgeht. Über die Herrlichkeit Gottes sagen uns die Sterne nicht mehr und nicht weniger als die am Boden liegenden Steine. Falls es tatsächlich etwas gäbe, das wir in der Natur entdecken könnten und das uns eine spezielle Einsicht in das Werk Gottes gewähren würde, so müssten es die endgültigen Naturgesetze sein. Wir sehen, das sind seine Gedanken, die er darüber sich gemacht hat. Wie schätzen wir alle diese Denkweisen ein, die wir jetzt gehört haben? Mir kommt das so vor, wie einer, der ein solches Musikstück, das wir eben gehört haben, oder auch den Chor, wenn wir jetzt ein paar physikalische Messgeräte aufstellen und messen die Schallfrequenzen, die jetzt von dem Geigenspiel ausgingen oder von der Chormusik. Und messen das, und wir können das sehr genau messen, wir können sagen, die Schwingungen waren so und so viel, die Amplituden waren so und so groß, können das alles genau messen. Und am Ende machen wir eine Grafik, wo wir das alles auftragen und sagen, das war das, was wir von 19.34 Uhr bis 19.38 Uhr aufgenommen haben. Genau beschrieben. Aber wir merken, das wird einem Geigenstück nicht gerecht. Das würde der Aussage des Chores nicht gerecht werden. Die Botschaft, die da drin steckte, ginge dabei völlig verloren. Und so geht es diesen Leuten, allen, die wir jetzt gehört haben. Sie haben die Botschaft, die das Universum uns sagt, die die Sterne uns sagen, haben sie völlig ignoriert. Völlig. Sie haben nur ein paar physikalische Messdaten gefunden und daraus falsche Schlüsse gezogen. Schlüsse, die man daraus gar nicht ziehen kann. Ich kann doch nicht, wenn ich Messungen mache von dem Schall der Sängerinnen und Sänger hier, da schließen, darauf auf irgendeine Frage, die uns sonst irgendwie bewegt. Ich muss doch genau hinhören, was die Botschaft ist. Und sie haben gesungen, dass sie von der Freude singen, die ihnen Gott gegeben hat. Das war die Botschaft, die rüberkam. Das war doch der Punkt. Und das geht hierbei völlig verloren. Es gibt aber auch andere Astronomen, die zu anderen Einsichten gekommen sind. Wir müssen uns jetzt weiter vorarbeiten. Da sind die beiden Astronomen Barrow und Silk, die auch über diese Fragen nachgedacht haben, und wir sehen, sie kommen in ihrem Denken schon ein Stückchen weiter. Und die sagen, die Kosmologie war stets die Wissenschaft, die der Theologie am nächsten stand. Was zweifelsohne auch der Grund für ihre immer wieder beobachtbare Faszination auf Laien ist. Sie berührt Fragen von höchster Bedeutung, die weit über uns, weit über unser eigenes Schicksal hinausgehen, und handelt sie in einer Weise ab, die die anderen erdnäheren Wissenschaften nicht kennen. Da merken wir schon, da geht's weiter. Wir haben weitergedacht. Hier stecken Fragen drin, die mehr hergeben als das, was wir vorhin gehört haben. Und dann denken Sie weiter darüber nach und dann stellen Sie fest, in vielerlei Hinsicht ist das Weltall dem Leben wie auf den Leib geschneidert. Es ist kühl genug, alt genug, stabil genug, um die zerbrechliche Biochemie des Lebens zu erhalten. Da steckt etwas drin. Sie haben festgestellt, die Konstanten, die Naturkonstanten, die sie gemessen haben und in die in einer bestimmten Kombination und Relation vorkommen, sind so genau aufeinander abgestimmt, nach Stellen auf dem Komma, dass sie das Leben hier in diesem Universum überhaupt erst ermöglichen. Bei anderen Konstanten und bei anderen Bedingungen wäre das Leben gar nicht möglich. Eine wichtige Feststellung. Sie ziehen daraus auch weitere Konsequenzen, wenn das so ist. Sie stellen eine wichtige Frage. Wurde der Kosmos sorgsam auf das Leben abgestimmt? Dass sich unser Universum dem Leben gegenüber so überraschend gastfreundlich verhält, hat sich bestimmt nicht erst im Zuge der Evolution ergeben. Stimmt. Genau richtig. Dass die Naturgesetze die Existenz von Sternen mit Planetensystemen gestatten, aber auch wirklich nur gerade gestatten, hat mit den Variationsmöglichkeiten der Evolution nichts zu tun. Solch unveränderliche Eigenschaften besitzt die Welt entweder oder sie besitzt sie nicht. Und dann schreiben sie weiter, dass tatsächlich eine ganze Anzahl voneinander unabhängiger Eigenschaften zusammentrifft, könnte die Vermutung aufkeimen lassen, unser Kosmos sei zum Zweck unseres Erscheinens entworfen worden. Wäre es nicht möglich, dass sich hinter diesen bemerkenswerten Zufällen ein großer Planer verbirgt? Wir merken, die stoßen in die richtige Richtung vor. Sie erkennen aufgrund der Messwerte und der Dinge, dieses Universum ist ja planvoll konstruiert, auf das Leben abgestimmt. Das ist ja präzise durchdacht. Das ist nicht irgendwie so ein Universum. Der französische Philosoph Henri Bergson brachte es auf seine Weise auf den Punkt, indem er sagte, das Universum ist eine Maschine, um Götter hervorzubringen. Er meinte dadurch, wenn man darüber nachdenkt, dann kribbelt es einem in den Fingern, das führt zu Gott. Zu welchem auch immer, aber irgendwie zu Gott. Und sein Schüler, der französische Philosoph Jean Guiton, bemerkte dazu, das war sein letzter philosophischer Seufzer. Er hat das aufgegeben. Guiton hat sich selbst ausgiebig mit dem Universum beschäftigt und er gibt Folgendes zu Papier. Das uns umgebende Universum wird immer weniger materiell. Es lässt sich nicht länger mit einer ungeheuren Maschine vergleichen, sondern eher mit einem gewaltigen Gedanken. Da steckt ein Gedanke hinter. Das ist gut, das zu erkennen. Wenn das die Botschaft ist, die da drin steckt. Wir sehen, wir kommen schon ein ganzes Stück weiter. Das haben diese Leute aufgrund ihrer astronomischen Forschungen erkannt. Das muss so sein. Hören wir noch auf einen anderen Astronomen, Charles Fehrenbach, der sich in besonderer Weise mit den Magellanschen Wolken beschäftigt hat. Zwei Milchstraßensysteme, die man von der südlichen Halbkugel aus beobachten kann. Und er wurde in einem Interview gefragt, was sagt Ihnen das Weltall? Darauf gab er folgende Antwort als Astronom. Wirklichkeiten zu schauen, die den anderen verwehrt, Naturerscheinungen zu verstehen, die die anderen nicht begreifen können, fordert uns noch mehr auf, vor dem Weltall zu staunen. Sicherlich finde ich als Astronom Gott nicht darin, doch bleibe ich auch als Astronom ein Glaubender. Das Staunen bleibt, hervorgerufen durch die Weiten, die Grenzenlosigkeit und die wunderbaren Wechselbeziehungen der Gestirne, aber auch durch die Frage, wie ist diese Welt beschaffen jenseits dieser Grenzen? Und dann fragt der Reporter weiter, sagen Sie mal, welchen Kommentar würden Sie abgeben zu dem Bibelwort, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, Psalm 19. Und darauf antwortete er wie folgt. Oh ja, ich glaube, ich möchte hinzufügen, dass auch das Leben und ebenso das Atom seine Herrlichkeit rühmen. Die Bedeutsamkeit dieser biblischen Worte ist für die Gegenwart noch eindringlicher geworden. Wir sehen, er ist ein ganzes Stück weitergekommen. Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Meinungen gehört. Und wir stellen die Frage, wie kommt es eigentlich, dass ein und dasselbe Universum so unterschiedlich beurteilt wird, so unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden? Ich will mal dazu eine Geschichte erzählen, die uns das ein Stück weit vielleicht verdeutlichen kann. An einem warmen Sommerabend gehen zwei Menschen am Strand spazieren. Es wird dunkel, man sieht den Sternenhimmel und sie verbringen dort den Abend. Plötzlich leuchtet feit ab auf dem Meer ein Licht auf. Wie reagieren diese beiden Leute auf dieses Lichtereignis? Nun, der eine ist ein pensionierter Professor für Physik, der in seinem Auto natürlich immer ein paar Messgeräte hat. Wenn es irgendwas zu messen gibt, ist er immer dabei. Jetzt denkt er, jetzt habe ich was. Der läuft sofort zum Auto, nimmt den ganzen Sack von Messgeräten mit, baut das alles auf und fängt an zu messen. Und nun stellt er alles fest. Mit Hilfe einer Stoppuhr misst er die Länge der Lichtblitze. Mit einem Photometer ermittelt er die Helligkeit. Mit einem Spektrometer analysiert er genau das Spektrum dieses Lichtes. Er notiert die Position des Lichtes gegenüber der Position der Sterne. Das notiert er alles. Und als er meint, nun habe ich alles gefunden, setzt er sich in sein Auto und fährt nach Hause. Zu Hause seine Frau merkt sofort, mit meinem Mann ist was los, nicht? Die sagt, Liebling, du bist so aufgeregt. Mit dir ist heute was passiert. Du musst was ganz Aufregendes erlebt haben. Und dann sagt er, ja, ganz besonders was. Ich beobachtete etwas, das ich als einen erhitzten Wolframdraht in einer Silikathülle identifizierte, der ein regelmäßiges Muster von Blitzen sichtbarer Strahlung einer Intensität von 2500 Lumen aus einer Entfernung von etwa 850 Metern vor der Küste aussandte. Sagt die Frau, wäre ich auch aufgeregt, hast du recht, ist toll, dass du da gemessen hast. Wusste ich doch, dich hat's erwischt heute. Der andere, der genau dasselbe gesehen und erlebt hat, kommt auch zu Hause an. Er ist Pfadfinder und seine Mutter erkennt sofort, der hat auch was erlebt, was Prickelndes. Und genau dieselbe Frage, Liebling, du musst heute etwas Aufregendes erlebt haben. Was war's denn? Oh ja, sagt er. Ich war unterwegs und ich sah ein Boot auf dem Meer, das sandte SOS-Signale aus. Da habe ich die Küstenwache alarmiert und die haben sofort ein Rettungsboot ausgesandt. So konnten die Havaristen gerettet werden. Zwei Männer, genau dasselbe gesehen, völlig unterschiedliche Konsequenzen daraus gezogen. So kann es auch uns gehen, dass wir ein und dieselbe Sache sehen und sie völlig unterschiedlich beurteilen. Wir wollen weiter nachdenken über diese Frage des Universums. Wenn wir irgendeine Sache zu Ende denken wollen, wenn wir nicht nur bei oberflächlichen Dingen stehen bleiben wollen, wenn wir nicht nur ein paar philosophische Gedanken hören wollen oder ein paar physikalische oder astronomische Messwerte zur Kenntnis nehmen wollen, wenn wir einen tieferen Einblick haben wollen über die Wirklichkeit, in der wir leben, dann hilft uns nur eine einzige Information, die es dazu gibt. Und das ist die Bibel. Das ist die Erfahrung nach vielen Jahren Beschäftigung mit diesem Buch, aber auch nach vielen Jahren Beschäftigung mit Fragen der Wissenschaft. Nur die Bibel gibt uns die tiefe Antwort auf unsere Fragen. Ich schätze kein Buch so sehr wie die Bibel. Und dort finden wir ganz wichtige Gedanken zu unserer Frage des heutigen Abends. Im Psalm 8 lesen wir, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du, den man lobet im Himmel, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Wir merken, eines haben die Leute richtig gedacht. Dass die Frage des Universums verknüpft ist mit der Frage unserer Herkunft. Das ist hier auch zu sehen. Ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk und dann den Menschen. In einem Satz zusammengefügt. Das ist nicht zu trennen, es gehört zusammen. Und das finden wir hier auch in der Bibel. Eine weitere sehr wichtige Aussage zu dieser Frage finden wir im Römerbrief Kapitel 1. Da wird uns etwas ganz Grundlegendes gesagt zu dieser Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. Hier haben wir eine kompakte Darstellung, wie wir Schlussfolgerungen ziehen können. Aus der Betrachtung des Universums und der Werke der Schöpfung, die wir sehen, können wir durch Schlussfolgerung die Konsequenz ziehen: Es muss einen Gott geben, einen sehr mächtigen, einen großen Gott, der das gemacht hat. Eine Konsequenz, eine Denkkonsequenz ist das. Das ist schlussfolgerndes Denken, das wir ganz gewiss ziehen können, wenn wir das gesehen haben. Und die Beispiele, die ich genannt habe, das belegen ja auch, dass einige diese Denkkonsequenz durchgezogen haben. Diese richtungsweisende Stelle aus dem Neuen Testament macht etwas Wesentliches deutlich. Diese Stelle sagt uns erstens: Es gibt einen Gott. Darüber ist nichts zu zweifeln. Dieser Gott ist mächtig und groß. Und drittens, das Wichtigste: Diesen Gott kann man kennenlernen. Das ist die Botschaft für uns heute Abend. Diesen Gott kann man ganz persönlich finden. Dass er nicht der Unbekannte bleibt, jenseits der Sternenwelt oder sonst etwas, was wir so rumfaseln und philosophieren, sondern dieser Gott ist persönlich greifbar. Das ist die schönste Botschaft, die es gibt. Dieser Gott, der eine solche Macht hat, der mit seinem Finger mal eben ein Universum schaffen kann, so mächtig ist er, der neigt sich nieder zu uns und lässt sich von uns finden. Aber nur von solchen und keinem anderen, wer es wirklich will. Gott respektiert unseren Willen, ob wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir nicht. Er zwingt niemanden. Aber wer das will, wer sich auf die Suche macht, der wird diesen Gott finden. Und ich sage das im Voraus jetzt schon: Wer diesen Gott heute persönlich kennenlernen will, der wird ihn heute finden. Heute, nicht in 3 Jahren oder so etwas. Das verspreche ich heute. Warum verspreche ich das? Weil Gott es versprochen hat. Weil Gott gesagt hat: Wer mich sucht, der wird mich finden. Nicht irgendwann, sondern dann, wenn er sich auf die Suche begibt. Dann findet er ihn. Da sind wir jetzt schon weit vorgedrungen. Dieser Urheber dieses Universums, den es gibt, den kann man finden. Wo finden wir ihn denn? Das ist ja die nächste Frage. Wo finden wir denn diesen Gott? Wir haben gesehen, wie sich Dichter und Physiker und Astronomen auf die Suche gemacht haben und ihn nicht gefunden haben. Woran liegt das? Nun, sie haben an der falschen Stelle gesucht. Da war einer, der hatte seinen Haustürschlüssel verloren. Und dann suchte er unter einer Laterne. Kommt ein anderer vorbei und fragt ihn: Sag mal, was machen Sie da? Na ja, sagt er, ich suche meinen Haustürschlüssel. Haben Sie ihn hier verloren? Nee, sagt er, das nicht, aber hier ist Licht. So machen wir das. Wenn wir an der verkehrten Stelle suchen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir ihn nicht finden. Da schrieb einer ein Buch: Der Gott der Physiker. Und er meinte damit, dass ein Physiker sich ein Bild von Gott machen kann, und das hat mit der Physik zu tun. Ein Gott der Physiker. Ich kann mir vorstellen, das ist Band 1. Ne? Jetzt gibt es bald Band 2, der Gott der Klempner und Maurer. Ne? Die machen sich auch so ein Gott. Dann kommt nächste Band, der Gott der Klempner und Dachdecker. Ne? Und dann kann man nächstes Buch schreiben, kann man alles schon voraussehen, der Gott der Bäcker und Konditor. Ne? Das gibt dann so einen Sahnengott oder irgendwas, ich weiß nicht. So machen wir Menschen das doch. Wir machen uns unsere eigenen Bilder und damit kommen wir nicht weiter. Jeder macht sich ein eigenes Bild von Gott. Heike Drechsler, die Weitsprung-Weltmeisterin bei den Leichtathletikmeisterschaften in Stuttgart, hat Folgendes gesagt: Ich bin Heidin, aber vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Gott, wer weiß. Nicht? Auch ein selbstgestrickter Gott, selbstgemacht. Und Cheng Yitong, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, sonst bitte ich um Korrektur von unserem chinesischen Freund hier, der Pekinger Parteisekretär der Kommunisten, er sagte: Wir betrachten das Internationale Olympische Komitee als Gott. Auch eine Möglichkeit. Der Varianten sind viele, das sehen wir. So macht sich jeder seinen Gott, jeder macht sich sein Beispiel. Und das ist der Grund, warum wir heute so viele Religionen haben, und in jeder Religion macht sich jeder seinen eigenen Gott. Und er schneidert ihn sich so zurecht, wie er ihn gerade braucht. Gottsucher gibt es viele. Aber die meisten, stellen wir fest, suchen an der verkehrten Stelle. Dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie ihn nicht finden. In den Religionen werden wir Gott nicht finden. Wir werden Gott auch nicht bei den Esoterikern finden, bei den Okkultisten oder bei den Freimaurern oder was alles da gibt. An keiner Stelle werden wir Gott finden. Wo finden wir Gott? Die Bibel sagt uns, es gibt nur eine einzige Stelle, wo wir Gott wirklich finden, sonst keine. Und diese eine Stelle hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Sonst finden wir Gott nicht. Alles läuft daneben, alles. Alles läuft aus dem Ruder. Es gibt keine Stelle, wo sich Gott finden lässt, als einzig in seinem Sohn Jesus Christus. Aber dort finden wir ihn mit Gewissheit. Da lässt sich Gott finden. Da offenbart er sich sofort. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Dort ist er zu finden. Die Bibel sagt uns auch, wer dieses Universum gemacht hat. Woher kommt das denn? Diese Frage haben wir ja nun schon so oft gestellt. Woher kommt das Universum? Wir brauchen nur diese Bibel aufzuschlagen und wir finden augenblicklich die Antwort. Augenblicklich. Auch die Person wird uns genau geschildert, wer sie ist. Im Johannesevangelium steht gleich im ersten Vers: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. So, das ist ein schöner Satz. Der ist vollgepackt mit Informationen. Der besagt, finde ich wunderbar, das ist so richtig was für Informatiker, dieser Satz. Nicht? Hier steht ganz klar, durch das Wort ist alles gemacht, ohne Ausnahme. Jede Ameise, jeder Grashalm und das riesige Universum. Nichts ist ausgenommen. Finde ich prima, dass man nicht sortieren muss, das und das hat der gemacht und das der und dieses und jenes. Sondern dieser eine, das Wort, hat alles gemacht. Es ist nichts ausgenommen. Wunderbar. Ich muss gar nicht weiter suchen. Wenn ich den finden will, der alles gemacht hat, das ist einer. Und der ist das Wort. Aber jetzt stehe ich da. Wer ist denn das Wort? Das weiß ich nicht. Steht hier nicht. Das ist für mich als Informatiker kodiert. Verschlüsselt. Das muss erst entschlüsselt werden. Glücklicherweise tut Gott das. Er entschlüsselt das, wer das ist. Lesen wir weiter in Vers 10, da steht im selben Kapitel: Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aha, jetzt sind wir der Sache ein bisschen näher. Halb dekodiert. Derjenige, der die Welt gemacht hat, das Riesenuniversum und alles, was wir dort sehen, ist durch einen gemacht, der in dieser Welt war. Wie viele Milliarden Menschen haben auf dieser Erde gelebt? Einer davon kommt in Frage. Einer davon hat das gemacht. Einer. Jetzt müssen wir den noch finden. Das müssen wir auch noch dekodieren. Und das geschieht im selben Kapitel. Da erfahren wir von dem, der das ist. Da heißt es: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da haben wir es. Es ist der Sohn Gottes, der hat es gemacht. Haben wir das gewusst? Finden wir in keinem Laboratorium der Welt heraus. Kann uns nur die Bibel sagen. Und die Bibel sagt uns, Gott, der Vater, hat alles gemacht durch seinen Sohn, durch den Herrn Jesus. Wenn wir heute Abend nach Hause fahren und sehen, vielleicht einige Sterne, vielleicht noch im Straßenlicht oder sonst etwas, dass wir einige sehen, dann können wir rausschauen und können sagen, das ist die Idee vom Herrn Jesus gewesen. Der Jesus hat das gemacht. Der Sohn Gottes, der hat das gemacht. Ich hielt neulich einen Vortrag über das Universum. Da sagte mir jemand, ja, wenn das so groß ist, das braucht ja mehrere Schöpfer, das kann ja gar nicht einer machen. Doch, einer. Einer hat es gemacht. Der ist so mächtig, den müssen wir uns noch größer, noch mächtiger vorstellen, dass er ganz alleine ein solches Universum schaffen kann. Und wie wir vorhin gelesen haben im Psalm 8, mit dem Finger. Kein Problem, kein Thema. Schafft er. Der ist mächtig. Den müssen wir kennenlernen. Anfang der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist richtig, ist nicht aufgehoben. Bei Menschen heißt es, lasset uns Menschen schaffen, in Pluralform. Es sind also mehrere beteiligt. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist noch verborgen, noch nicht vollständig dekodiert. Im Neuen Testament wird das alles offenbart. Da wird es uns ganz genau gesagt, wer diese Person ist und wer das gemacht hat. Und wem dieses Zitat aus dem Johannesevangelium nicht reicht, dem sei der Kolosserbrief genannt, wo es heißt, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Da wird der Bogen noch weiter gezogen. Auch die für uns unsichtbare Welt ist auch noch durch ihn geschaffen. Der ist noch mächtiger. Sein Schöpfungswerk geht noch weiter. Das alles ist sein Werk. Wenn wir über Jesus nachdenken als den Schöpfer, verkalkulieren wir uns immer in seiner Größe. Weil wir nicht ermessen, wie groß er wirklich ist und wie viel Macht er hat. Er hat es doch selbst gesagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht. Das ist gut zu wissen. Er hat alle Macht. Und darum hat er geschaffen. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2, da lesen wir, in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht, durch den Herrn Jesus. Durch ihn diese Welt gemacht. Jetzt sind wir sehr gut informiert. Wir wissen, wo das Universum herkommt. Wir wissen, wer es durchdacht hat. Wer sich die Naturkonstanten ausgedacht hat, wie sie sein müssen, dass sie so zusammenpassen, dass diese Welt nicht explodiert und auch nicht in sich zusammenfällt, sondern dass sie existiert und dass sie dieses Leben tragen kann. Das, was die Astronomen auch mit ihren Messungen rausfinden. Diese Konstanten, die sind fein abgestimmt. Das hat der Herr Jesus sich überlegt, wie die sein müssen, damit das so funktioniert. Das wissen wir jetzt. Jetzt sind wir schon sehr weit informiert. Die Sterne und dieses Universum stammen also nicht von einem Urknall, wo so viel darüber geredet wird und eine Sendung nach der anderen produziert werden. Die können wir alle abschalten. Brauchen wir nicht. Wir werden falsch informiert. Dieses Universum kann nicht von alleine entstehen. Wo soll die Materie auch herkommen? Dieses Universum braucht einen, der die Sterne konstruiert hat, gebaut hat und einen, der die Naturgesetze auch gesetzt hat, schöpfungsmäßig programmiert. Anders geht's nicht. Das ist auch naturwissenschaftlich vernünftig, sowas anzunehmen. Und die Bibel sagt es mir. Da bin ich froh, dass ich die Lösung habe, dass ich weiß, woher diese Welt kommt. Und zwar gewiss und sicher. Wir wollen weiterdenken. Jetzt kommt der nächste Gedanke. Wir müssen schon noch einen Schritt marschieren heute. In der Astronomie gibt es ein Zeichen für unsere Erde. Und dieses astronomische Zeichen für unsere Erde ist eine Kugel mit einem Kreuz drauf. Und dieses Symbol, finde ich, ist hervorragend gewählt. Wunderbar. Ausgezeichnet. Treffend. Das ist das richtige Symbol für unsere Erde. Warum? Weil hier auf dieser Erde jemand war, der unsere Sünde getragen hat. Der bereit war, für uns zu sterben. Die Bibel sagt, der war hier. Warum hier? Warum nicht auf dem Jupiter? Ist doch so viel Platz im Universum. Warum nicht auf dem Mars oder sonst wo? Die Sünde kam hier in diese Welt. Die Sünde im gesamten Universum ist hier auf der Erde zustande gekommen. Darum kam derjenige, der die Sünde beseitigt, auch hier zu uns auf diese Erde und hat sie hier beseitigt. Gott sagt uns das im Voraus, dass er das vorhat, die Sünde zu beseitigen. Über 700 Jahre im Voraus beschreibt er das beim Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja darf das aussprechen im Namen Gottes. Und hören wir einmal diesen Text, wie das beschrieben wird. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Prophetisch vorausgesagt. In mehr als 700 Jahren erfüllt sich das genau wortwörtlich. Da kommt einer, gesandt von Gott auf diese Erde, er lebt hier eine Zeit lang und er wird gekreuzigt. Am Kreuz spielt sich das ab, was hier prophetisch gesagt wird. Er trägt die Sünde einer ganzen Menschheit. Das muss so schrecklich sein, die Hölle zu durchleben am Kreuz. Können wir uns gar nicht vorstellen. Er war wirklich von Gott verlassen. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt keine Stelle auf dieser Erde, wo Gott nicht ist. Weil wir ja alle die Segnungen Gottes haben. Wir werden gut versorgt. Wir leben von der Güte Gottes. Aber hier gab es eine Stelle an diesem Kreuz, da war Gott nicht mehr gegenwärtig. Der Raum war ausgeklammert, da war Gott nicht mehr da. Und das ist die Hölle, wenn Gott nicht mehr da ist. Das hat er durchlebt an diesem Kreuz. Und auf diese Weise trug er unsere Sünde, damit wir nicht in die Hölle kommen, weil er uns geliebt hat. Wer war denn das? Wer war denn das, der dort am Kreuz war? Das Neue Testament sagt es uns deutlich, das war der Herr Jesus. Und wer war das? Es war der Schöpfer des Universums, es war der Schöpfer dieser Welt, es war der Schöpfer unseres Lebens, es war der Erfinder der Photosynthese, es war der, der alles gemacht hat. Können wir uns das vorstellen? Ich kann diesen Gedanken nicht zu Ende denken, nicht fassen, dass derjenige, der diese Macht hat über ein Riesenuniversum, dass der an ein Kreuz geht und stirbt wegen meiner Sünde, damit ich nicht verloren gehe. Das tut er. Was muss der für eine Liebe haben, dass er sagt, das tue ich, ist egal, was das kostet. Ich mache mich auf den Weg auf diese Erde und sterbe am Kreuz. Ist egal, wie groß die Schmerzen sind, wie die Hölle ist, die ich durchleben muss. Ich tue es, damit wir nicht in die Hölle kommen. Was hat der Mensch für eine Liebe gehabt? der als Mensch kam und der Sohn Gottes war. Das ist dieser Jesus. Jetzt wissen wir, wer Jesus ist. Wir waren in Südafrika gewesen. In Südafrika, wenn man dort den Sternenhimmel sieht, der ist völlig anders als hier. Und dort gibt es ein ganz besonderes Sternenbild. Das ist das Kreuz des Südens. Wer dorthin fährt, die südliche Halbkugel, das kann man sehen, der kann dieses Sternenbild sofort identifizieren. Der muss gar keine Ahnung haben von Astronomie. Auf einen Blick fällt dieses Kreuz auf am Himmel. Ein Südafrikaner sagte mir Folgendes dazu. Er sagt, ihr habt auf der nördlichen Halbkugel das Kreuz von Golgatha gehabt. Bei uns auf der südlichen Halbkugel, da hat Gott das schon an den Himmel gesetzt, dieses Kreuz, damit wir erinnert werden, dass hier ein Kreuz auf dieser Welt gewesen ist. Das hat Gott uns an den Himmel geschrieben, damit wir erkennen, hier war der Urheber dieser Welt in dieser Welt und er zeigt uns das Kreuz. Jeden Abend neu. Wir werden immer wieder erinnert daran. Die Astronomen haben sich beschäftigt mit diesem Kreuz des Südens, was man dort sehen kann. Und sie haben etwas ganz Besonderes herausgefunden in diesem Sternbild. Das sollten wir auch wissen. Innerhalb dieses Sternbildes gibt es eine Dunkelwolke, die so dunkel ist, dass man die Sterne, die dahinter sind, nicht mehr sehen kann. Man kann das größte Fernrohr nehmen und man guckt in ein schwarzes Gebiet. Da gibt es keinen Stern. Nichts, gar nichts. Die Astronomen nennen das den Kohlensack. Schwarze Loch. Ist kein schwarzes Loch, aber man sieht absolut schwarz da rein. Und weiterhin gibt es auch in diesem Sternbild eine Ansammlung von Sternen, die in wunderbaren Farben dort vorkommen. Die funkeln in allen verschiedenen Farben, rot und grün und alles, was es dort an Farbmöglichkeiten bei Sternen überhaupt gibt. Das sieht man dort. Herschel, dieser Astronom, sagte, das ist das Schmuckkästchen des Universums. Es gibt keine schönere Stelle im ganzen Universum, wenn wir Sterne beobachten, wo wir eine solche Ansammlung von schönen Sternen finden. Und jetzt können wir ein Stückchen weiter nachdenken. Warum ist das so? Ist doch nicht zufällig gemacht. Auch das ist ein Hinweis, worauf? Auf Himmel und Hölle. Das Schmuckkästchen ist ein Hinweis auf den Himmel Gottes. Die Entscheidung dafür fällt am Kreuz. Und deswegen auch dort in diesem Sternbild des Kreuz des Südens auch diese Dunkelwolke, die Finsternis, ein Bild für die Hölle. Beides entscheidet sich am Kreuz. Wenn mir irgendjemand sagt, ja, man kann doch auch mit irgendeiner Religion oder irgendwie an Gott glauben, ist alles falsch. Am Kreuz Jesu können wir eindeutig ablesen und nur am Kreuz, was die Wahrheit ist. Wenn irgendeine Religion oder irgendeine Vorstellung uns retten könnte, hätte Gott doch gesagt, ja, nehmt doch dies an. Geht doch nach Indien, da gibt es doch schon eine Religion. Nehmt doch das an. Wenn er das tut, dann kommt er in den Himmel. Hat Gott das gesagt? Niemals. Der Jesus hat gesagt, jetzt geht hinaus und sagt allen Menschen die Botschaft des Evangeliums, dass sie gerettet werden. Es ist die Möglichkeit gegeben, dass ihr in den Himmel kommen könnt. Aber nur durch das Kreuz. Am Kreuz habe ich für die Sünde bezahlt. Jetzt kannst du kommen. Jeder, egal wer, aus welchem Land, aus welcher Nation, aus welcher Religion oder wo auch immer. Ich freue mich immer, wenn manchmal auch in so einer Nachversammlung auch Moslems dabei sind. Und alles möglich, ist egal, wo die Leute herkommen. Auch Atheisten, mir ist alles lieb, jeder kann kommen. Ja, weil Gott so weit ist. Weil er alle Menschen liebt und er möchte alle erretten. Das Kreuz ist so umfassend und so gewaltig in der Wirksamkeit, dass wirklich jeder kommen kann. Jeder kann kommen. Dieses Kreuz reicht aus für die Sünde der ganzen Welt. Und doch, sagt der Jesus, es sind nur wenige, die es annehmen. Woran liegt das? An unserem Willen, weil wir nicht wollen. Wenn wir sagen, wir wollen nicht, dann lässt Gott uns. Als der verlorene Sohn, nicht wahr, im Gleichnis, in Lukas 15, wie es ja heißt, der sagte, ich gehe, haue ab vom Vater, gib mir mein Geld, nicht? Jetzt ziehe ich ab. Was hat der Vater gesagt? Und da steht ja vor Gott,
Geh doch, bitte, du kriegst sogar dein Geld mit. Hätte ich als Vater nie gemacht. Aber Gott tut das. Der gibt ihm das Geld und sagt, komm, geh. Er hält ihn nicht. Niemand wird gezwungen. Wir können freiwillig von Gott weggehen. Das können wir tun. Der merkt nachher in der Fremde, wo er gelandet ist. Dann kommt er zurück und sagt, Vater, nimm mich wieder an. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und dann nimmt er ihn an. Und solche sind wir alle. Solche Leute, die von Gott weggelaufen sind. Wir dürfen kommen. Weil das Kreuz ausreicht für alle. Ist für mich ein unfassbarer Gedanke, dass der Urheber, der Schöpfer dieses Universums dieselbe Person ist, die am Kreuz ist. Wie tief hat er sich herabgelassen. Vollständig im Gehorsam Gottes, dass wir erlöst werden können. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft für diesen Abend. Was machst du mit dieser Botschaft? Da kannst du nur noch zugreifen, sonst hast du keine Rettung. Das muss so klar gesagt werden, dass das rüberkommt. Ich kann mich nicht schuldig machen, dass ich das nicht gesagt habe. Diese Botschaft müssen wir so deutlich hören, weil die Bibel uns das so deutlich sagt. Ein Missionar fragte eine thailändische Buddhistin, eine strenge Buddhistin, folgende Frage. Können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie gewiss sagen können, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt? Das ist die Zielvorstellung der Buddhisten. Da wollen die hin, ins Nirvana. Und jetzt ist bemerkenswert, was diese strenge Buddhistin sagte. Sie sagte, etwa alle 1000 Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Boah, alle 1000 Jahre mal einer. Vielleicht. Millionen gibt es von denen, die dieser Idee nachlaufen. Aber keine Hoffnung, keine Chance. Nichts. Was sagt der Jesus? Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Merken Sie, was ich vorhin versprochen habe? Wer das glaubt, wer das annimmt, der hat das ewige Leben. Das hat er heute nämlich. Wenn er sich heute entscheidet für diesen Jesus. Wenn er sagt, Herr, ich bin ohne dich gelaufen. Mit meinen Ideen. Ich erkenne, dass ich dich brauche, dass du der Herr bist. Ich mache mich auf den Weg zu dir hin. Dann sagt der Jesus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute. Nicht irgendwann. Der Jesus sagt immer heute. Der Jesus sagt auch beim Ruf heute, nicht morgen. Nicht überleg dir das nochmal in 3 Tagen oder was. Heute ist dein Tag, nicht irgendwann. Als der Apostel Paulus mit den Philosophen auf dem Areopag diskutiert hat, und das waren so diskussionsfreudige Leute, die wollten immer noch was dranhängen, noch eine Frage und noch eine Frage. Paulus hat ihnen das Evangelium gesagt, hat ihnen gesagt, der Sohn Gottes war am Kreuz, er ist auferstanden, auch für die Philosophen. Da haben die gesagt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, nochmal andermal. Können wir nicht so gleich auf einmal, nicht? Das ist alles so ein bisschen, nicht? Wir denken, sind so gefangen in unseren philosophischen Gedanken. Der Paulus ist nie wieder nach Athen gekommen. Und am Ende dieser Geschichte steht, dass einige die Botschaft angenommen haben. Die werden wir im Himmel wiedersehen. Die Philosophen nicht. Die sind verloren. Paulus kam nie wieder hin. Die Botschaft wurde nie wieder dort gesagt. So ernsthaft ist die Botschaft. Aber auch so kraftvoll in der Errettung. Diese Macht steckt in diesem Evangelium drin. Wenn du das an einem Tag hörst und annimmst, wirst du an diesem Abend gerettet. So kraftvoll ist das. Das war für den Herrn Jesus eine schwere Sache, dieses Heil zu erwirken. Im Alten Testament steht schon, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Von der Erschaffung des Universums habe ich an keiner Stelle der Bibel gelesen, dass Gott damit Arbeit hatte. Überhaupt nicht. Im Schöpfungsbericht steht, er sprach und dann war es da. Im Psalm 8 liest man seiner Fingerwerk, kein Thema. Aber die Sünde zu beseitigen, das war eine schwierige Sache. Wir sehen, das war nicht billig, das war eine teure Sache, uns zu erretten. Wer den Sohn Gottes hat in seinem Leben, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das ewige Leben nicht. So sagt es uns die Bibel. Das ist eine klare Aussage. Zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Keinen goldenen Mittelweg oder was wir alle sonst erfinden. Gibt es nicht. Es gibt nur einen Weg und den anderen. Und wir sind irgendwo auf einem unterwegs. Paulus ist gewiss, er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Der ist gewiss. Das ist nicht irgendwie so, naja, könnte sein oder sowas. Der weiß ganz genau, von der Liebe Gottes kann mich nichts mehr trennen, da kann kommen in dieser Welt, was da will. Haben wir diese Gewissheit? Das ist 100% Gewissheit. Alles andere, sage ich deutlich, ist für die Katz. Machen wir doch nicht so einen Krempel. Neulich sagte mir jemand, fragte ich ihn auch, ich sage, sind Sie errettet? Naja, sagt er, 99%. Ich sage, das ist Quatsch, nicht? Muss ich mal so deutlich sagen, geht nicht anders. Das ist keine Aussage. Mit 99%, ich setze mich doch in kein Flugzeug rein, von dem ich weiß, das fliegt nur mit 99%iger Gewissheit über den Atlantik. Mein Leben ist doch zu kostbar. Mache ich doch nicht. Der Mann begriff das. Der sagt, ja, wenn es so ist, dann brauche ich 100%. Nicht? Der kam zu Jesus an dem Abend. Dann leuchteten die Augen auf. Dann wurde ihm klar, dass das nur so ein Reden war. Wir brauchen 100%. Wenn du nicht 100% weißt, dass du in dieser Nacht, wenn du sterben würdest, in den Himmel kommst, dann bist du ein Fall für die Nachversammlung. Wir machen eine Nachversammlung. Da kannst du kommen, da werde ich den Weg zu Jesus erklären und du wirst sehen, das geht einfach. Da kannst du annehmen, weil Gott dich liebt. Komm doch, bleib zurück und du findest den Schöpfer. Du findest den Mann, der am Kreuz war. Du findest heute den lebendigen Gott. Und er nimmt dir alle deine Sünden ab. Alle. Ohne Ausnahme. Das hat der Jesus versprochen. Wir brauchen im Tode einen Zufluchtsort. Im Tod sind wir verlorene Leute, sagt uns die Bibel. Es sei denn, wir haben einen Zufluchtsort. Ich greife nochmal zurück auf Südafrika. Da hat man mir folgende Geschichte erzählt. Da wurde ein Film gedreht. Ein Tierfilm, so wie wir das hier und da sehen. Aber es ist gelungen, folgende seltene Aufnahme zu drehen. Die waren da tagelang auf der Lauer und dann passierte Folgendes. Ein Gepard hatte ein junges Warzenschwein entdeckt. Nun, was dachte der Gepard? Lecker Bissen, nicht? Feine Sache, nicht? Laufen kannst du, also nicht? Holst du dir den Happen, nicht? Und der Gepard läuft. Das Warzenschwein erkennt auch, einer hinter mir her, läuft auch. Ne? Jetzt würden wir sagen, können wir die Stoppuhr nehmen, 2, 3 Sekunden, vielleicht 5, aber dann ist passiert. Nicht? Dann ist das Leben ausgehaucht von dem Warzenschwein. Aber denkst du, dieses Warzenschwein wusste um einen Zufluchtsort und auf einmal schwuppdiwupp, weg war es im Erdloch. Und der Gepard hat es nachsehen. Nix, war nix. Nicht? So geht das. Und so ist das, wurde mir deutlich daran, wir brauchen im Tode einen Zufluchtsort. Wir müssen wissen, wo es hingeht. Den finden wir nicht im Tod, den müssen wir jetzt wissen. Das Warzenschwein kannte den Zufluchtsort, wann? Nur vorher. In dem Augenblick der Gefahr, ein Loch zu suchen, das ist unmöglich. Das geht nicht. So wird es uns ergehen. Wenn wir den Zufluchtsort jetzt nicht kennen, sind wir im Tode verloren. Den Zufluchtsort müssen wir jetzt kennen. Wenn wir ihn aber jetzt kennen, dann herzlichen Glückwunsch. Warum? Im Tode wird der Herr Jesus nämlich sofort da sein. Er hat nämlich etwas versprochen. Und was er verspricht, hält er. Er hat gesagt, das steht im Psalm 23, und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was heißt denn das? Im Hebräischen, genau genommen, steht dort, wenn ich durch das Tal des Todes gehen muss, dann wird er da sein. Wir werden alle einmal, ohne Ausnahme, durch das Tal des Todes durchgehen müssen. Nur dort sind wir verloren. Da brauchen wir einen Zufluchtsort. Wenn wir uns in diesem Leben zu Jesus bekehren, dann wird er im Tode dort sein und er nimmt uns an die Hand. Und was macht er? Er hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Er führt uns zum Vater und bringt uns zum lebendigen und Gott und sagt, den oder die habe ich errettet. Hier ist er jetzt. Hier ist sie jetzt. Am Ziel angekommen. Wir brauchen dann keine Furcht mehr vor dem Tod zu haben. Die Frage des Todes ist eindeutig gelöst, wenn wir Jesus kennen. Wenn der Herr Jesus unser Herr ist. Darauf kommt es an. Wer muss sich nun zu Jesus aufmachen? Wer wohl? Ich würde sagen, die Frommen und auch die Unfrommen. Dazu nenne ich uns mal zwei Beispiele aus der Bibel. Zunächst den einen ganz weit am Anschlag der einen Seite. Das war so ein Atheist, ein Gauner, Betrüger, nicht wahr? Zachäus. Klein von Wuchs, nicht? Darum hat er gehört, durch Jericho zieht Jesus. Was macht er? Er klettert auf den Baum, denkt, wenn die da vorbeikommen, die Kolonne, nicht? Dann siehst du unten da die Leute. Dann siehst du auch Jesus. Die reden alle von diesem Jesus, musst du mal sehen, wer das ist. Und jetzt kommt etwas, womit dieser Kerl nicht gerechnet hat. Da geht Jesus auf diesen Baum zu und sagt, Bursche, komm mal runter. Ich muss in dein Haus kommen. Ich kann mir vorstellen, der hat noch gefragt, wie, welches Haus soll man nehmen? Villa Grün, Villa Blau oder was? Ich habe hier mehrere Villen. Ne? Ne? Kann mir vorstellen, der war ja reich, der hat viel Geld. Sagt Jesus, ist egal, nächste, wo wir sind. Schnell, in dein Haus. Das war nämlich einer, der saß am Zoll. Und ich stelle mir den Mann so vor, der hatte zwei Taschen in seinem Anzug. Nicht? Die eine, nicht, das war das, die war 10-mal größer als die andere. Und da wanderte das ganze Geld rein für den Zachäus. Und da wurde er immer reicher. Der war natürlich auch verhasst bei den Leuten. Aber der hat immer dort reingesteckt. Das wurde immer voller, wenn der abends nach Hause ging, das ging nur mit Schlagseite. Anders kam der nicht nach Hause. Nicht? Und so wurde der immer reicher. Und dieser Mann, nicht dieser reiche Mann da plötzlich, jetzt läuft ihm Jesus über den Weg und ruft den noch, komm mal runter. Jesus verkündigt ihm das Heil. Und dieser Mann, das ist für mich wichtig festzustellen, dieser Mann wird an demselben Tag heil, nicht erst in 3 Tagen. Der musste nicht erst noch 3 Bibelstunden besuchen oder sonst was, sondern an dem Tag ist er von Jesus angenommen. Und er hat das erkannt, dass er betrogen hat, gesagt, wo ich betrogen habe, gebe ich 4-fach zurück. Das war ein Wandel im Leben, merken wir das? Da passierte was. Und dann sagt Jesus als Ergebnis dieses Gespräches mit ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Hier war Heil reingekommen. Der Heiland selbst war in sein Leben gekommen. Den werden wir im Himmel wiedersehen. Wunderbar. Der ist vom Gauner, vom Betrüger, vom Atheisten, was der alles war, ist der zum Segensträger geworden. Ihm konnte vergeben werden, weil er zustimmte, dass Jesus in sein Leben kommen kann. Das war gut. Das war einer so von der einen Seite. Jetzt nehmen wir einen von der anderen Seite. Wird uns auch einer berichtet in der Bibel. Das ist der Nikodemus. Das war nun ein ganz super frommer Mann. Ich weiß nicht, wie oft er pro Tag gebetet hat, was der alles gemacht hat. Der war unglaublich fromm. Der war so fromm, dass man ihn gewählt hat in den Hohen Rat hinein. Das war die oberste Behörde in Israel. Weltliche und gleichzeitig auch fromme Behörde. Da war der drin. Bloß dieser Mann, der hatte so eine Eigenart, der lebte angepasst. Immer so, wie es passt. Was die Leute sagen, immer so, dadurch, immer so. Das war sein Lebensstil. Und da fiel der die Treppe hoch, immer höher, bis er dann nachher da oben saß. Und dann merkt der Kerl irgendwie, bei aller Frömmigkeit, bei allem, was da ist, irgendwas fehlt mir. Ich habe überhaupt keine Gewissheit. Wenn ich jetzt sterben würde, ich bin nicht im Himmel, das weiß ich. Kann nicht sein. Meine Frömmigkeit hilft mir überhaupt nichts. Der wurde unruhig. Er hatte von Jesus gehört und der ging selbst zu Jesus. Naja, wie das angepasste Leute tun, die wollen nicht gesehen werden. So ging er in der Nacht. Nicht? Nachts sind alle Katzen grau. Da ging der hin, nicht? Und dann Jesus, was macht Jesus? Jesus hat immer die Wahrheit. Er sieht auch tief in die Person hinein und er sagt dem Nikodemus auf den Kopf, weißt du, du wirst das Reich Gottes nicht sehen. So fromm du auch bist und alles, aber für den Himmel bist du nichts. Du bist kein Fall für den Himmel. Bei dir stimmt's nicht. Ist alles nur frommes Getue. Und du hast das Entscheidende, was du brauchst für den Himmel, hast du nicht. Nämlich den Sohn Gottes. Und wir haben gesprochen in der Nacht. Ich kann mir vorstellen, hat eine ganze Zeit gedauert. Bei den Theologen ist es besonders schwer, nicht, bis die das begriffen haben, weil die viele Denkkategorien erstmal abspulen müssen. Am Ende, Jesus kommt zum Ziel mit dem Mann. Der begreift es und er bekehrt sich in der Nacht. Die Bibel nennt das, er ist von Neuem geboren. Ein neuer Mensch. Er findet Gott. Wie findet er ihn? In Jesus. Hat er ihn vorher gehabt? Überhaupt nicht. Gott können wir nur haben in Jesus oder gar nicht. Das hat er begriffen. Und so werden wir diesen Mann auch im Himmel wiedersehen. Diesen Mann finden wir im Himmel. Weil Jesus auch diesen Mann gerufen hat. Jetzt haben wir die ganze Palette von ganz weit weg von Gott und einer, der meint, ich bin bei Gott. Und alle können zu Jesus kommen und alle dürfen ihn finden. Das ist eine Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die je uns Menschen gesagt worden ist. Dass wir, egal wo wir herkommen können, aus welcher Vergangenheit, aus frommer Tradition, aus Atheismus oder was auch immer, wir dürfen uns auf den Weg machen und diesen Herrn annehmen. Wir waren in Tilsit gewesen. Und da kam, wir waren da zwei Abende, da war eine Frau, die kam hinterher zu mir und da hat sie mich erstmal angemeckert. Der Harry hat mir das übersetzt. Da fragte sie, sagen Sie mal, das ist doch ungerecht, wenn einem bösen Menschen vergeben wird, wenn ihm die Sünde vergeben wird. Das geht doch nicht. Ich sage, warum nicht? Jesus hat das getragen, er kann auch vergeben. Warum nicht? Nein, das geht nicht, meinte sie. Ich sage dann, ja, wie ist das nun? Dann sagen Sie bitte doch mal, wie viel darf Gott vergeben, nach Ihrer Meinung? Wie viel? Darf man einmal im Leben gelogen haben, zweimal oder wie ist das? Wo ist die Grenze? Bis wohin geht das noch, bis wohin nicht? Hat mir keine Antwort gegeben, sie ging nach Hause. Ich denke, naja, nun ist sie beleidigt, nun geht sie weg. Am nächsten Abend war sie wieder da. Die kommt wie ausgewandelt, wie ausgewechselt auf mich zu. Und sie sagt, ich habe da in dem Buch gelesen, nicht wahr, was da verteilt wurde gestern. Und da habe ich gelesen, dass Sie hier auch in Ostpreußen geboren sind. Ja, bin ich, sagt sie. Ja, sagt sie, ich auch, bin auch hier geboren. Ich sage, wunderbar, nicht? Und hier sind wir im selben Land hier, nicht? War gleich die Brücke gebaut, nicht? Ja, sagt sie, es kommt noch weiter. Sagt er, wissen Sie, Sie sind im Februar geboren, ich auch. Ja. Und da hat sie noch so ein paar Dinge aufgezählt. Also ich dachte nachher, das ist mein Zwillingsbruder. Da stimmte plötzlich alles. Ne? Da war alles klar. Und dann, was sehe ich nachher in der Nachversammlung? Da sitzt sie auch dort. Dann bekehrt sich diese Frau zu Jesus. Und sie lässt sich alles vergeben. Alles. Sie erkennt plötzlich, Jesus vergibt jedem und er vergibt alles. Da war die durchgebrochen. Die strahlte hinterher. Wenn ich das Gesicht noch sehe vom ersten Abend, ich dachte, na, ob ich mich da überhaupt noch mal hintrauen kann. Nicht? Und die ausgewechselt. Wie geht das? Das macht Jesus. Jesus ruft Menschen und er verändert sie und gibt ihnen das ewige Leben. Die werden wir auch im Himmel wiedersehen. Doch schön. Und jetzt wollen wir rufen, auch Menschen aus unserer Mitte, die sich heute auf den Weg machen zu diesem Jesus hin, und auch dadurch ewiges Leben finden. Das ist das, was zur Debatte steht. Aus wessen Hand kriegen wir das ewige Leben? Aus der Hand des Schöpfers. Aus der Hand dessen, der das Universum gemacht hat. Aus der Hand dessen, der sich auskennt in Physik und in Chemie und Astronomie und Biologie und Informatik, all diesen Fächern beherrscht, der viel besser als wir, der alles kann und alles weiß. Der auch uns von unserem Herzen zutiefst kennt. Der ruft uns heute. Und er sagt, wenn wir heute uns auf den Weg machen und das wollen, dann werden wir ihn heute kennenlernen. Er wird uns alle Sünde vergeben. Und wir können nach Hause gehen als Kandidat des Himmels. Ja, nicht nur als Kandidat, als Eigner. Denn das verspricht Jesus. Nicht irgendwann mal, nicht ein Kandidat zu sein, sondern jetzt, im Hier und Heute, verspricht der Jesus dir, du bekommst das ewige Leben. Weil wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Klare Information, das ist Aussage. Darum predige ich so gerne, weil in der Bibel so klare Aussagen stehen. Weil der Jesus uns eine Botschaft anvertraut hat, die unvergleichlich ist. Es ist die beste Botschaft, die je formuliert worden ist und eine Botschaft, wie wir sie nie auf dem Erdenrund jemals gehört haben. Darum hat diese Botschaft auch eine doppelte Eigenschaft. Sie kann sofort retten, sofort, in dem Augenblick. Können wir auch am Kreuz ablesen, der Schächer, der sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du dann reich kommst. Und er sagt noch, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Das sagt Jesus. Das ist möglich. Aber genauso auch, wenn wir dem ausweichen, dann bleiben wir in der Verlorenheit. Uns wird nichts mehr retten. Wir haben keine Chance. Das sagt die Bibel auch, genauso klar. Wir sehen diese unermessliche Liebe Gottes, mit der er uns begegnet, wie er uns retten will, und gleichzeitig auch das, dass wir verloren sind und dass uns nichts mehr retten kann. Beides. Das ist auch die Botschaft des Evangeliums. Diese doppelte Wirkung. Aber wir müssen keine Angst haben. Wir sind ja Geladene. Es ist in diesem Saal niemand heute Abend hier, der nicht geladen ist von diesem Jesus. Jeder. Jeder ist geladen. Jeder kann kommen. Ohne Ausnahme. Ob Mann, ob Frau, ob Jung, ob Alt. Kann alles aufzählen. Jeder. Keiner ist ausgenommen. Auch oben von der Empore nicht. Niemand. Alle dürfen kommen. Und darum machen wir gleich eine Nachversammlung. Und da können sich alle die versammeln, die diese Botschaft für sich annehmen wollen. Und vielleicht ist der eine oder andere eingeladen, von jemand mitgebracht mit dem Wagen. Wir haben doch Platz genug. Dann gemeinsam, kommt gemeinsam. Das, was dort gesagt wird, ist für den anderen auch gut zu hören. Und dann können wir frei entscheiden, was wir tun, ob wir es annehmen wollen oder nicht. Aber hören müssen wir es. Wenn wir diese Gewissheit nicht haben, dass wir fest zu diesem Jesus gehören, dann ist das ein Fall für die Nachversammlung. Sind wir eingeladen? Komm. Eine Möglichkeit. Ich habe Zeit bis Mitternacht und darüber hinaus. Gestern war es bis 1 Uhr geworden. Aber nur deswegen, weil noch Gespräche hinterher waren. Also so lange dauert es nicht, wenn ich jetzt in die Nachversammlung komme. Aber Zeit habe ich. Daran liegt es nicht. Ist doch die beste Botschaft. Müssen wir doch rüberbringen. Müssen wir weitergeben. Und komm und lass dich einladen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wenn wir vor dir stehen, dann bleibt uns nur noch eins, dich anzubeten. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Du hast das Universum gemacht. Und du hast auch uns gemacht. Herr Jesus, bei dir ist alles vereinigt. Du bist auch der Erlöser. Du warst am Kreuz und hast alle unsere Sünde getragen. Jetzt lädst du uns ein, weil du es kannst. Und du kannst uns in einem Schlag alles vergeben. Aber du erwartest, dass wir uns auf den Weg machen und zu dir kommen. Herr, hilf uns, dass wir uns auf den Weg machen und nicht einfach weglaufen. Danke, Herr, dass du uns so lieb hast. Danke, dass dein Evangelium rettende Kraft hat für jeden, der kommt. Egal, woher wir kommen. Danke, dass deine Liebe uns ruft. Deine Barmherzigkeit war es, dass du aus eigenem Willen ans Kreuz gingst, um uns zu retten. So lieb hast du uns. Herr Jesus, schenke, dass wir auf deine Liebe antworten. Danke, dass du jedem hilfst. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe schon alles gesagt, wie es mit der Nachversammlung ist. Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der wichtigste Teil des Abends. Denn dort fallen die Entscheidungen für die Ewigkeit. Wir können noch so viel gehört haben und noch so viel verstanden haben, wenn wir es nicht für uns persönlich annehmen, hilft es uns gar nichts. Und diesen Schritt, den tun wir in der Nachversammlung. Und das geht dann etwa so: Ich werde den Weg anhand weniger zentraler Aussagen der Bibel erklären. Wir haben ja schon gesehen, welche Informationsfülle in der Bibel steht. Wir brauchen nur ein paar Verse. Dann erkläre ich das und dann werde ich mit denen beten, die das wollen. Ich frage niemanden aus, da will ich gar nicht wissen, vom Leben oder sonst was. Der Herr kennt alles. Und dann werden wir beten und werden ihm sagen: Herr Jesus, nimm alle meine Sünde weg. Und ich bitte dich, komm in mein Leben, werde du mein Herr. Wenn wir das wirklich meinen, wenn wir das tun, sind wir durch. Und dann werde ich noch ein paar Ratschläge geben, wie man auf diesem Weg weitergeht. Darum ist es wichtig, eine solche Nachversammlung zu besuchen. Dass man das alles gebündelt und gepackt zusammenkriegt. Dass man auch noch ein paar Fragen stellen kann. Ist ja auch wichtig. Das alles ist dann möglich. Diese Nachversammlung findet gleich statt, nachdem der Chor uns sicher noch ein schönes Lied singen wird. Davon bin ich überzeugt. Singt so schön wie vorhin von eurer Freude, dass ihr Gott kennt. Das freut, das ist ansteckend. Wunderbar. Der Herr segne euch auch weiter in diesem Dienst. Das ist eine schöne Aufgabe. Von diesem Gott zu singen und das hinaus zu posaunen und Menschen zu rufen. Darüber freue ich mich. Vielen Dank.